zweiter Akt, beziehungsweise heute zweites Kapitel. Ich habe letzte Woche schon einiges über diesen Brief erzählt. Paulus war 3 Wochen lang in Thessaloniki und hat dort in der Synagoge über seinen neu gefundenen Glauben an Jesus gesprochen und dazu eingeladen, klar, versteht sich. Und er war unter der Woche unterwegs und hat auch mit heidnischen Griechen über seinen Glauben geredet. Beides hat Wirkungen gehabt. Es sind in diesen 3 Wochen wohl einige Leute Christen geworden, zum Glauben gekommen. Und da ist diese kleine, junge Gemeinde entstanden. Allerdings hat sich zeitgleich dann auch der Widerstand formiert und es gab Ärger und Paulus musste nach diesen 3 Wochen fluchtartig die Stadt verlassen. Er ist weitergezogen nach Athen. Und dort kommt er dann wieder zur Ruhe, dort hält er sich länger auf und dort schreibt er dann einen Brief an diese Gemeinde in Thessaloniki, die gerade mal ein paar Wochen alt ist. Irgendwie ist er auch über diese Flucht hinweg mit denen im Kontakt geblieben und er hat irgendwie, ich weiß nicht, ob über Briefe oder über einen Boten, jedenfalls nicht über WhatsApp, E-Mail oder derartiges, mitgekriegt, dass der Widerstand, der sich da geregt hat und auf ihn bezogen hat, dass der nicht zu Ende ging, als er wegging, sondern dass so ein Shitstorm quasi im Ort war, in Thessaloniki, dass so eine Verleumdungskampagne gegen den Paulus weiterlief und man damit versucht hat, diese Gemeinde auch wieder klein zu kriegen oder zunichte zu machen. Und darauf reagiert dieses zweite Kapitel des Thessalonicher Briefs. Ich lese euch die Verse 1 bis 12, das ist nicht das ganze Kapitel, aber das ist das, wo ich was gefunden habe, wo ich denke, darüber lohnt es sich zu predigen. Ihr wisst selbst, Brüder und Schwestern, es ist nicht ohne Wirkung geblieben, dass ihr uns so gut aufgenommen habt. Im Gegenteil, zuvor hatten wir in Philippi ja einiges zu erdulden. Wie ihr wisst, wurden wir dort misshandelt. Dennoch haben wir euch im Auftrag unseres Gottes ganz offen seine gute Nachricht verkündet. Sogar dann, als es zu heftigen Auseinandersetzungen kam. Denn unsere Ermahnungen beruhen nicht auf einem Irrtum. Sie entsprangen weder einer unlauteren Absicht noch irgendwelchen Hintergedanken. Nein, Gott hat uns für geeignet gehalten, uns die gute Nachricht anzuvertrauen. Nur deshalb verkünden wir sie. Es geht uns also nicht darum, den Menschen zu gefallen, sondern Gott. Denn er prüft unsere Herzen. Unsere Verkündigung diente nicht dazu, uns bei euch einzuschmeicheln, das wisst ihr genau. Sie war auch kein Vorwand, um uns auf eure Kosten zu bereichern. Gott ist unser Zeuge. Und ebenso wenig ging es uns um das Ansehen bei den Menschen, weder bei euch noch bei irgendjemand sonst. Dabei hätten wir uns als Apostel von Christus durchaus auf unsere Bedeutung berufen können. Aber wir waren liebevoll zu euch wie eine Amme, die ihre Kinder stillt. Genauso haben wir euch ins Herz geschlossen. Deshalb halten wir es für richtig, euch nicht nur von der guten Nachricht Gottes Anteil zu geben, sondern wir wollen euch auch an unserem ganzen eigenen Leben teilhaben lassen. Denn wir haben euch lieb gewonnen. Brüder und Schwestern, ihr erinnert euch doch noch an die Mühe und Anstrengung, die wir auf uns genommen haben. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um niemandem von euch zur Last zu fallen. Und gleichzeitig haben wir euch die gute Nachricht Gottes verkündet. Zusammen mit Gott seid ihr Zeugen dafür, dass wir uns euch Glaubenden gegenüber verhalten haben. Wir waren stets gewissenhaft und gerecht. Und niemand kann uns je einen Vorwurf machen. Ihr wisst doch, für jeden einzelnen von euch waren wir wie ein Vater. Wir haben euch Mut gemacht, wir haben euch zugeredet und wir haben euch nachdrücklich aufgefordert, ein Leben zu führen, das Gott angemessen ist. Denn er hat euch in sein Reich gerufen und schenkt euch Anteil an seiner Herrlichkeit. Soweit mal dieser Bibeltext. Was können wir mit so einem Bibeltext, so einem Brieftext anfangen? Ich habe mich am Anfang, ich glaube, es war letzten Sonntagnachmittag oder so, überhaupt gar nicht angesprochen gefühlt. Und dann als zweite Gefühlsregung kam, ich habe mich aufgeregt. Habe ich ja vorher schon gesagt. Warum habe ich mich aufgeregt? Über 30 Mal kommt in diesen 12 Versen das Wort wir, uns, unsere und so weiter vor. Das heißt, hier schreibt Paulus über Paulus und seine Mitarbeiter, die mitgegangen sind. Es geht um ihn und um niemand anders in diesem Text. Und es ist so, er ist so im Verteidigungsmodus. Es ist ein Plädoyer für Paulus, für sich selber. Und irgendwie war mir das zu dick und hat mich genervt. Nach dem ersten Durchlesen ist bei mir ziemlich schnell so ein Satz gekommen, mit dem er diesen Text zusammenfassen könnte. Und der heißt, ich bin so stolz auf meine Bescheidenheit. So irgendwie kam das bei mir an. Irgendwie schwingt in diesem Text was Doppelbödiges mit. Der Paulus stellt sich irgendwie so selbstlos und so demütig dar. Aber gleichzeitig schreibt er die ganze Zeit über sich, nur über sich. Und dass er und seine Begleiter alles richtig gemacht haben, alles gut gemacht haben. Er ist irgendwie total von sich selber überzeugt. Und das fand ich irgendwie ein bisschen anstrengend. Und dann als zweites habe ich mich gefragt, warum finde ich das jetzt so anstrengend und auch anstößig, dass er so überzeugt über sich schreibt. Darf man das nicht? Als Christ so überzeugt über sich selber sprechen? Müsste ein Paulus nicht viel, viel selbstkritischer mit sich selber umgehen? Müssten Christen nicht viel selbstkritischer sein? Und ich bin immer mehr zu der Frage gekommen, wie denkt dieser Mensch, dieser Apostel Paulus eigentlich über sich selber? Ist das so ein ganz stolzer Rechthaber oder ist das einer, der von Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen geplagt ist, so ein Depri-Typ? Tja, und weil es in diesem Text einfach um den Paulus selber geht, habe ich mir überlegt, dann mache ich auch eine Predigt über diesen Paulus. Und ich möchte euch so ein paar Ecken seiner Person schildern. Ich werde aus dem Text rausfliegen auf einige andere Bibelstellen und euch so ein bisschen erzählen, wie der so getickt hat oder wie man das rekonstruieren kann. Und dann natürlich auch die Frage stellen, und was hat es mit uns zu tun? Und ist da irgendein Nährwert oder Mehrwert drin? Also die große Überschrift über meiner Predigt, das Selbstverständnis des Paulus. Die erste Unterüberschrift, gesunde Selbsteinschätzung. Nochmal die Frage von gerade eben. Wie hat der Paulus eigentlich über sich selber gedacht? Ist das so ein stolzer Rechthaber oder einer von Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen geplagter Depri-Typ? In 1. Thessalonicher 2, da riecht alles nach Stolz und Rechthaberei. Paulus weist alle Anschuldigungen gegen sich zurück. Nein, er hat nicht aus unlauteren Motiven gehandelt. Er wollte nicht manipulieren, er hat niemand hinters Licht geführt. Er hat sich nicht getäuscht, indem er gesagt hat, und er wollte auch niemand täuschen, der ihm zugehört hat. Es ging ihm nicht um sich selber, sondern es ging ihm auch nicht um sein Ansehen, nicht darum, von irgendjemand versorgt zu werden oder mindestens angehimmelt zu werden. Er wollte sich nicht bereichern auf Kosten dieser Gemeinde. Nein, er und seine Begleiter haben sich selber versorgt. Sie wollten niemandem zur Last fallen. Sie haben Tag und Nacht gearbeitet, um ihr Auskommen zu haben. Sie haben sich jederzeit vorbildlich verhalten, gewissenhaft und gerecht, schreibt der Paulus. Sie haben nur gesagt, was sie von Gott her als ihren Auftrag verstehen. Das klingt für mich ziemlich stark nach Selbstrechtfertigung. Und tatsächlich ist dieser Abschnitt kein Einzelfall bei Paulus. Es gibt in anderen Briefen ebenfalls solche Abschnitte, wo der Paulus irgendwie sich rechtfertigt und ins richtige Licht steckt. Zum Beispiel 2. Korinther 4, Vers 2. Wir verzichten auf alle Heimlichtuerei, als ob wir uns für etwas schämen müssten. Wir treiben kein falsches Spiel und wir verdrehen Gottes Wort nicht. Oder 2. Korinther 11. da habe ich gar nicht alles auf die Folie gebracht, weil das noch ewig weitergeht. Da wehrt sich der Paulus auch gegen falsche Apostel, wie er schreibt, und zählt auf, was er alles auf sich nimmt, um des Evangeliums willen. Ich habe mich weit mehr abgemüht als andere. Ich war öfter im Gefängnis, ich habe viel mehr Schläge bekommen, ich war wieder und wieder in Lebensgefahr. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 weniger einen Peitschenhiebe bekommen, das war so eine religiöse Strafe aus dem Alten Testament. 3-mal wurde ich von den Römern mit Ruten geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem offenen Meer. Und das geht es mindestens noch mal genauso lang weiter mit einer Aufzählung von dem, was er alles auf sich nimmt. Wow, was für ein Typ. Paulus, der Glaubensheld, oder Paulus, der Selbstvermarkter. Ein antiker Trump vielleicht. Aber merkwürdigerweise ist es nur die eine Seite. Man findet auch quer durch die Briefe ganz andere Statements, die er über sich selber hat. Zum Beispiel 1. Korinther 15, Vers 8 und 9. Ich bin der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es eigentlich nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Tja, das ist ehrlich. Aber sagt man sowas öffentlich? Verschriftlicht man sowas noch, dass auch 2000 Jahre noch jeder weiß, was man eigentlich für ein Typ war? Die in Korinth, an die er das geschrieben hat, die wussten das doch gar nicht. Warum sagt er das denn, wenn er ein Selbstvermarkter ist? Dann gibt es eine Stelle, wo der Paulus durchblicken lässt, dass er weiß, dass er kein guter Redner ist, kein beeindruckender Rhetoriker und auch kein starker Gemeindeleiter. Da wird er auch kritisiert und er sagt, stimmt, so ist mit mir. Ich habe da nicht mehr drauf als Redner und als Gemeindeleiter. Dann hier nochmal eine Stelle aus Römer 7, Vers 18 bis 19. Da schreibt Paulus über sich und über die Kluft zwischen Anspruch, den er predigt und dem er sich selber stellt, und der Wirklichkeit, die er lebt. Der Wille zum Guten ist bei mir durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Ich tue nicht, was ich eigentlich will, das Gute, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Liebes Vorbild Paulus, war das clever, das so einfach mal in den Raum zu stellen und dich da auf eine Ebene zu stellen mit allen anderen, die versuchen zu glauben und irgendwie mit Gott zu leben und es nicht gebacken kriegen? Wird dir noch jemand zuhören und dich als Autorität akzeptieren, wenn er weiß, dass es bei dir auch nicht besser läuft? Also wenn man ihm unterstellen wollte, Paulus wäre ein stolzer, eingebildeter Kerl, dann passen diese Bibelstellen auf jeden Fall nicht ins Konzept. Wie passt es zusammen? Stellen, wo er ganz vollmundig über sich redet und Stellen, wo er sich selber in Frage stellt und seine Schattenseiten zeigt. Wie hat dieser Paulus wirklich über sich gedacht? War er stolz auf sich oder hat er sich für schlechter gehalten und minderwertiger als die anderen? Oder vielleicht sowohl als auch? Wenn man die ersten Stellen, die ich euch gesagt habe, und diesen 1. Thessalonicher 2 anguckt, dann kann man sehen, was es für ein Kontext ist. Und man kann immer sehen, dass es Stellen waren, wo der Paulus darauf reagiert, dass man ihn verleumdet hat und angeschossen hat. Dann sagt man manchmal auch Dinge, die man sonst nicht so laut sagen würde. Also wenn irgendjemand zu euch herkommt und sagt, du bist immer zu spät, was ist die Reaktion? Natürlich zähle ich auf, wann ich pünktlich war. Ja? Dann gehe ich in die Offensive, dann gehe ich in die Attacke und fange an, mich selber zu verteidigen. Und euch geht es wahrscheinlich auch so. Und dann hat man einen anderen Tonfall drauf, dann hat man eine andere Auswahl an Themen, über die man spricht, und es wirkt anders. Und ich vermute, dass es dem Paulus auch so ging, dass er sich aus der Reserve gelockt gefühlt hat und einfach gedacht hat, ich muss mal richtig stellen, wie es wirklich war. Aber ich glaube auch, dass, und es zeigen die Stellen, dass der Paulus durchaus eine gute Wahrnehmung hatte für seine Stärken und seine Verdienste und Leistungen. Und dass er sich getraut hat, dazu zu stehen. obwohl er sicher kein Egomane war, der mit sich selber hausieren ging. Gleichzeitig hat der Paulus aber auch was von seinen Schwächen, von seiner großen Schwäche gewusst. Dass er die christliche Gemeinde verfolgt hat, das konnte er nicht ungeschehen machen, dass er Christen ans Messer geliefert hat. Und dann noch dazu zu Unrecht. Das hat ihn geerdet, das hat dazu geführt, dass er keiner Allmachtsfantasie über sich auf den Leim gegangen ist. An einer Stelle sagt der Paulus, wenn ich mich was rühmen muss, dann meiner Schwächen, damit Christus im Mittelpunkt steht und nicht ich selber. Spannend. Paulus hat was gewusst von seinen Stärken und hat was gewusst von seinen Schwächen. Beides zusammen, Stärke und Schwäche, Begabung und Beschränkung, von sich selber überzeugt sein und vielleicht auch mal stolz auf sich sein und gleichzeitig sich auch kritisch distanziert angucken können. Ich glaube, beides ist wichtig, beides gehört zusammen. Ich halte nichts von Christen, die meinen, sie dürfen nur öffentlich reden über ihre Fehler und ihre unzureichende Art zu glauben und ihre Beschränkungen. Ich glaube, das kann ganz ordentliche Minderwertigkeitsgefühle produzieren, wenn für alles Gute Gott zuständig ist und für alle Fehler ich. Ich glaube, wir Christen dürfen auch, wie ein Paulus, selbstbewusst sagen, wie wir begabt sind, was wir hinbekommen und unsere guten Seiten zeigen. Und das zusammen wäre für mich kein richtiges oder falsches Selbstwertgefühl, sondern das wäre für mich ein gesundes Selbstwertgefühl. Und ich vermute, dass der Paulus genau das gehabt hat. Aber es kommt gar nicht darauf an, ob es der Paulus gehabt hat oder nicht. Es kommt darauf an, dass wir es haben. Und ich wünsche uns, dass wir gesund und realistisch über uns denken und reden können und von beidem was wissen. Soweit mal mein erster Punkt. Der zweite Punkt, Rollenklarheit. Das zweite, was mir aufgefallen ist, der Paulus betont in diesem Text neben dem, was sein Ding ist, immer wieder die Rolle Gottes, die maßgeblich ist für sein Verhalten. Er sieht Gott als seinen Auftraggeber und er sieht sich selbst in der Rolle von einem Mitarbeiter von Gott. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Wir haben euch im Auftrag unseres Gottes seine gute Nachricht verkündet. Gott hat uns für geeignet gehalten, uns die gute Nachricht anzuvertrauen. Nur deshalb verkünden wir sie. Es geht uns also nicht darum, den Menschen zu gefallen, sondern Gott. Der Gedanke, von Gott beauftragt zu sein, ist auch einer, der sich quer durch alle Texte von Paulus zieht. Er hat sich immer so empfunden als ein Apostel und Apostel heißt Gesandter, als ein Gesandter Gottes. Ein Gesandter ist kein freischaffender Künstler, ist auch kein Selbstständiger. Ein Gesandter Gottes macht nicht, wozu er Lust hat, sondern tut, wozu er geschickt wird. Und Paulus hat sein Leben ab seiner Jesus-Erfahrung vor Damaskus, als er derbe bloßgestellt wurde und sein ganzes bisheriges Leben sich als ein Fehler gezeigt hat, ab da hat er sein Leben als das eines Gesandten, eines Beauftragten Gottes empfunden. Als einer, der von Gott direkt eine Lebensaufgabe zugewiesen bekommen hat, die er zu erfüllen hat, ob Spaß macht oder nicht. Gesandte Gottes. Ich weiß nicht, ob dieses Vokabular noch in unsere Zeit passt. Irgendwie glaube ich nein. Wir sind heute freie und mündige Menschen. Wir bestimmen selber, was wir tun, was wir für wichtig und richtig halten und wofür wir uns einsetzen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie in Ordnung. Als Christen sollen wir freie und mündige Personen sein. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir alle auch Gesandte sein sollen. Ich glaube, dass wir alle auch einen Auftrag haben. Jeder auf seine eigene Weise und an seinem eigenen Platz. Unser Auftrag ist es, bei der Erfüllung von Gottes Willen voller Gerechtigkeit und Barmherzigkeit mitzumachen. am Ende dieses Bibelabschnittes, 1. Thessalonicher 2, steht: Wir haben euch aufgefordert, ein Leben zu führen, das Gott angemessen ist, denn er hat euch in sein Reich berufen und schenkt euch Anteil an seiner Herrlichkeit. Da wird ein Zuspruch und ein Anspruch ausgedrückt. Gott gibt euch Anteil an seiner Herrlichkeit, das ist toll, haben wir auch alle gern als Christen, aber er hat uns auch in sein Reich berufen und wir sollen so leben, wie es Gott angemessen ist. Gott hat auch einen Anspruch an unser Leben und den sollen wir einbringen. Mancher bekommt, wie der Paulus, vielleicht so eine ganz spezielle Platzanweisung und weiß dann, wow, das ist mein Job in diesem Werk Gottes in dieser Welt. Und ein anderer muss sich damit begnügen, was er in der Bibel dazu findet. Doppelgebot der Liebe zum Beispiel, wo er sich dran in seinem Lebensstil orientieren soll. Es gehört auf jeden Fall zu unserem Christsein, zu unserer Rolle als Christ, dass wir dabei sein dürfen und mitmachen dürfen und sollen, wenn Gott am Werk ist. Dann die dritte Überschrift, nur noch ein paar Sätze. Die richtige Haltung. Paulus beschreibt sich in diesem Text, in seinem Verhalten als Amme und als Vater. Wir waren liebevoll zu euch wie eine Amme, die ihre Kinder stillt. Klammer auf, Amme ist hier eine Art Leihmutter, ne, die die Kinder aufzieht und stillt, obwohl es nicht ihre Kinder sind. Paulus ist jemand, das sind nicht seine Gläubigen, sondern er macht es im Auftrag von Gott, sich zu kümmern. Genauso haben wir euch ins Herz geschlossen. Und weiter hinten schreibt er dann, für jeden Einzelnen von euch waren wir wie ein Vater. Wir haben euch Mut gemacht und euch zugeredet. Wir haben euch nachdrücklich aufgefordert, ein Leben zu führen, das Gott angemessen ist. Ja, das finde ich ziemlich spannend. Paulus beschreibt seine Haltung als Vater- und Mutterrolle. Wie passt das zu der Frage vom Anfang, ob der Paulus eingebildet und stolz ist, ein Egomane, dem es nur um sich selber geht? Ich glaube, jemand, der eine Vater- oder eine Mutterrolle ausfüllen will, der kann eigentlich kein Egomane sein. Eher das Gegenteil. Es gibt einige Väter und Mütter heute Morgen unter uns, die uns live erzählen können, was Elternschaft bedeutet. Vater und Mutter sind zwar in einer überlegenen Position gegenüber den Kindern, sie können bestimmen, sie sind das Leitbild, sie sind das Vorbild, aber sie definieren sich nicht über Überlegenheit und Macht und Ansehen, sondern Väter und Mütter definieren sich ganz stark über Fürsorge und Zuwendung gegenüber ihren Kindern. Es geht ihnen nicht um sich selber, sondern es geht ihnen um ihre Kinder. Sie richten ihren ganzen Alltag nach ihnen aus und stehen sogar nachts auf, wenn sein muss oder so. Oder die Essenszeiten bei den Kleinen oder was auch immer. Als Erwachsener geht man auch nicht so gern so oft auf den Spielplatz. Ne? Sowas. Warum machen das die Eltern? Weil es ihnen darum geht, dass die Kinder wachsen können, dass es sich gut entwickelt. Paulus hat seinen Job im Reich, im Werk Gottes so beschrieben. Und er war sicher eine geistliche Leitfigur für viele, die durch ihn das Glauben gelernt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von uns heute auch hier sitzen, weil es in ihrer Biografie solche geistlichen Väter und Mütter gab. Menschen, die eine Rolle gespielt haben, von denen sie den Glauben gehört haben oder abgeguckt haben und gelernt haben und denen sie ihr Gottvertrauen heute verdanken. Und vielleicht steckt da drin dann auch nochmal so eine Berufung, das auch selber zu werden für andere Menschen. Vater und Mutter im Glauben, Begleiter beim Großwerden im Glauben. Unseren Glauben an Jesus, an die nächste Generation weitergeben und ihr helfen, dass sie da reinwächst. Das ist sicher eine Aufgabe auch für Christen, nicht nur für die Eltern, auch für Freunde, Religionslehrer, Jugendleiter, wen auch immer. Für andere gut sein, Fürsorge und Zuwendung leben, helfen, dass andere Menschen wachsen und gedeihen können, sie in ein Leben im Vertrauen auf Gott einführen. Das ist eine Haltung, die ich uns wünsche. Also, was bleibt übrig aus diesem ärgerlichen Kapitel 1. Thessalonicher 2? Eine gesunde Selbsteinschätzung tut uns ganz bestimmt gut. Es ist prima, wenn wir verstehen, dass zu unserer Rolle als Christen nicht nur der Empfang von Segen und Wohltaten Gottes gehört, sondern auch ein Anspruch Gottes sich damit verbindet. Und wenn wir diese Haltung mit ins Leben reintragen, dass wir Leute sein wollen, die in so einer väterlich-mütterlichen Rolle für andere Menschen da sein wollen, dann ist es sicherlich auch eine gute Sache. Wir singen jetzt ein Lied und die Brücke zwischen Predigt und Lied ist, dass es dort auch vorkommt, dieses Wort von der Berufung. Und dort wird sie auch dann in dreierlei Weise ausgefaltet. Jetzt seid ihr dran.